Da war ich zu aufgedreht. Verstehst du, zu aufgedreht. Das ist so ein doppelter Witz. Mikro zu doll aufgedreht.
Ach so,
zu aufgedreht. Und zu aufgedreht, so innerlich so.
Meinst du, es kommt daher, die Sprichwort?
Zu aufgedreht, ja, vielleicht. Naja.
Hallo Laura.
Hallo Danny.
Hallo Olli.
Hallo.
Hallo?
Hallo?
Ach nee. Also ist alles durcheinander hier. Wir haben jetzt gleich einen Gast, aber der verspätet sich. Laura muss aber Theater spielen in?
Bochum.
Bochum. Unser Gast kommt aus Bochum. Ist das nicht bekloppt?
Das ist ja wirklich
also verrückt. Ihr werde ich gleich auf der Autobahn treffen. Das heißt, wir machen jetzt hier vorne weg. Du erklärst, um was es geht in Minute.
78.
So, und dann machen wir fliegenden Wechsel und dann wird alles schön.
Da wird die eine Frau durch die andere Frau ersetzt. Das ist doch super. Ist doch in diesem Business, ist das doch. Also, worüber reden wir hier eigentlich? Folge 78. Und ich wollte es mir nicht nehmen lassen, irgendwie dabei zu sein in dieser Folge. Deswegen, hallo, liebes Publikum.
Danny,
ich kann sagen, ich liebe mein Publikum und mein Publikum liebt mich. Folge 78. Ich leite die einfach schon mal ein. Ihr könnt ja dann nachher darüber reden. Peter ist ja in der Sagenhaft-Talkshow angekommen. Er begrüßt sie, das hatten wir schon alles. Setzt sich hin und dann sagt die Gudrun, ja, Peter, man muss dich ja gar nicht mehr vorstellen. Und dann Applaus und Peter sagt, ja, danke. Ich möchte kurz sagen, ich liebe mein Publikum liebt mich. Und dann sagt sie, ja, wie erklärst du dir diesen Erfolg? Und Peter antwortet mit, well, Gudrun, I think. Ach, also ich möchte noch mal sagen, mein Publikum, toll, toll, ich liebe mein Publikum liebt mich. Also. Und sie sagt, ja, wie erklärst du dir diesen Erfolg einer der erfolgreichsten Sendungen? Und er sagt, die erfolgreichste Sendung. Und dann geht das so ein bisschen weiter und dann irgendwann sagt sie dann darauf, hör mal, und wie erklärst du dir, dass die Einschaltquoten in den letzten Monaten um 12% gesunken sind? Und dann sagt er direkt, Gudrun, ich möchte an dieser Stelle einmal sagen, ich möchte mich bei meiner Familie bedanken, die mir eine hochkarätige Ausbildung ermöglicht hat, die mir Kraft, Mut, Liebe,
Zuversicht
gegeben hat. Und er schluchzt, also er muss mit den Tränen kämpfen währenddessen und dann ist die Minute auch schon vorbei.
Ich finde zwei Sachen spektakulär.
Ja.
Erstens, wie du es geschafft hast, nachher merkt man, dass du Schauspielerin bist. Du hast die letzten zwei Minuten gesessen, das Drehbuch durchgelesen und kannst jetzt ad hoc, ohne hinzugucken, die gesamte Szene inklusive Dialog sprechen.
Also war ein bisschen falsch, aber...
Großes Kompliment.
Vielen Dank.
Das reicht aus, würde keiner merken.
Ja, das stimmt.
Es weicht leicht vom Drehbuch ab.
Es weicht leicht.
Und das Zweite, worum wir unbedingt jetzt sprechen müssen, ist, du hast ganz am Anfang gesagt, ich weiß nicht, ob du dich selber erinnerst, als du angefangen mit diesem Podcast, vor über 17 Jahren, dass Wellgutun eine deiner liebsten Szenen
ist. Ja, und genau zu dieser bin ich nicht da.
Deshalb
zu dieser muss
jetzt
ich jetzt Theater spielen gehen.
Ja. Hat sich jetzt, wo du den Film so mit Newton ein Stückchen gesehen hast, ist es immer noch deine Lieblingsszene oder hat sich das geändert? Das würde ich gerne mal wissen.
Also das ist eine meiner absoluten Lieblingsszenen, ist trotzdem die Flurszene und danach kommt das, weil ich den so eklig, ja, die bleibt schon auch noch, also die einer der Lieblingsszenen, weil es so eklig ist. Also er ist einfach nur eklig.
Well, good. Ach, meinst du, so. Er sagt das mit Absicht oder wirklich aus Versehen? Also ist es?
Ich glaube, er macht es mit Absicht.
Ja, ich glaube.
Weil sie sagt ja, wie erklärst du dir diesen Erfolg? Und für ihn bedeutet Erfolg wohl gleich international und dann, ach, kurz vertan, ich träume ja schon. Wenn das er nicht gesagt hat, ich träume ja schon auf Englisch, ist eigentlich alles.
Stimmt, das ist wie damals, als die Austauschschüler, hatten wir schon mal das Thema, glaube ich, die aus Amerika mal zurückkamen und immer nur noch Englisch.
Ah, wie heißt das Wort noch?
Auf Deutsch. Einkaufen gehen.
Ja, genau.
Ach ja. Aber ist er denn international? Meinst du, es gibt es?
Nein.
Aber Witzigkeit, keine Grenzen, ist ja. Was heißt die Witzigkeit auf Englisch? Has no borders.
Funniness
with no borders. Ist das ein internationaler Exporterfolg?
Funniness with no borders. No pardon. Nee, das glaube ich bei aller Liebe nicht. Ich glaube, den Blödsinn kannst du doch nirgendwo erklären.
Tolle Szene. Wir nähern uns ja dem Ende. Wir sind nur noch zu zweit. Wir merken, die ist schon weg.
Alle verlassen uns. Ja, ich meine, jetzt wo wir auf dem Peak waren mit Harpe, was soll noch kommen?
Ja, vor allem ist ein Jahr jetzt um. Ich weiß, warum ich das vor allem merke.
Es ist ein Jahr um.
Weil wir auf einmal wieder dieses Ofenknistern im Hintergrund haben von deinem Ofen. Im Atelier, das ist quasi ein Jahr wirklich her, letzten Herbst, dass wir den Ofen anmachen mussten.
Das stimmt. Frierend kommen wir wieder in den Räumlichkeiten an und freuen uns über die Öfen. Ja, ach Danny, ich bin traurig, muss ich ehrlich sagen, dass ich jetzt, also ich freue mich aufs Theaterspielen heute, aber ich bin auch traurig, weil Lisa Feller hätte ich auch gern kennengelernt.
Was spielst du denn?
Faust.
In der modernen Fassung oder Urfassung?
Nee, in der Urfassung, also keine modernen.
Also echter Text?
Ja. Meine erste Zeile ist, verzeiht, ich hört euch deklamieren, ihr lasst gewiss ein griechisch Trauerspiel. Aber ich werde es so sagen, verkleid, ich hört euch deklamieren, ihr lasst gewiss ein griechisch Trauerspiel. Weil es ist der Wagner, der ist so ein bisschen anders. Ja, und deswegen bin ich ein bisschen traurig. Hätte sie gerne kennengelernt.
Ja,
ich habe sie ja auf der Filmpremiere kurz kennengelernt. Ich hoffe, die Geschichte erzählt ihr gleich.
Nee, das musst du jetzt erzählen.
Also, zuordnen
kurz zur Erklärung. ja, war auf der Filmpremiere von Harper, haben wir ja erzählt in der letzten Folge. Und dann kommt die Lisa, die ja schon eingeladen wurde in den Podcast. Und es war halt dunkles Kino und wir haben es lange nicht gesehen. Und ich schreie von meinem, hallo Lisa! Und Laura auch, hallo Lisa! Und die hat mich aber nicht erkannt.
Nee.
Und die wusste überhaupt nicht, ich bin, ging so, wie man so ist, so nett, hallo, guten Abend. Und ich guckte so hinterher und dachte, die hat mich jetzt nicht erkannt. Ich sage, Lisa, ich bin's. Und sie, ach so, und dann war es, aber die Situation war so unpassbar peinlich.
Ja, es war schon ein bisschen unangenehm, ja, auf jeden Fall. Und man hat ja auch angemerkt, dass sie keine Ahnung hat, wer ihr da gerade
ja, hallo sagt. Ja, und ich glaube, sie hatte auch wirklich so Peter Schlönz-Moment mit, halt mir noch den Pöbel vom Leib. Es war so blöd. Weil ich ja auch, ich war ja wirklich übergriffig. Also ich hätte mir verwirrt, wirklich nicht gekannt. Ich wäre ein Fan oder so gewesen. Ich hätte gesagt, hallo, Lin, hallo, wir sitzen hier, hallo. Das war so unangenehm.
Das war wirklich richtig unangenehm. Danny, also mit dem kannst du nirgendwo hingehen. Ja.
Das ging ja weiter, haben wir noch gar nicht erzählt. Ne? Ich muss das auch erzählen.
Ja.
Dass wir ja mit der Ramona vom WDR verabredet waren. Da passiert ja noch was Spannendes. Und die hat gesagt, ich bin an dem Abend da. Und mit der wenn jemand mit Kamera sieht, eine Frau, das bin ich. Was dazu führte, ich wusste aber nicht, wie sie aussieht, dass ich mehrmals, also häufig, Leute gefragt habe, Entschuldigung, bist du Ramona? Also alle, die in Kamera hatten, die haben immer gesagt, nein, ich bin nicht Ramona, kenne ich noch nicht. Und Laura immer zu mir sagte, Danny, bitte hör auf, die Leute fragen, ob sie Ramona sind. Dieser Abend war eine Peinlichkeit einer.
Ich wette, nach diesem Abend, oh, hier drüben wird gesägt. Ich habe nämlich, neben meinem Studio ist ein Orgelbauer, der baut gerade eine Orgel.
Das ist sehr praktisch gleich für die Aufnahme.
Ja, oder?
Unfassbar.
Der ist sonst wirklich sehr selten da, aber heute ist er da. Hört man das? Was wollte ich denn jetzt sagen? Jetzt bin ich ganz durcheinander.
Der Ofen knattert, die Ohren
werden. Nee, wir waren bei. Ach so, du bist bestimmt nach dieser Veranstaltung, haben alle nachher nach diesem Kino-Dingen gesagt: Sag mal, hat dich auch jemand mit Ramona angesprochen? Ja, mich auch.
Wer war das?
Ach, das war doch so ein Dicken mit cooler Augen. Ja, ganz komischer Typ.
Und da war es ja noch unangenehm, dass ich durfte Habe Kerke nicht angucken, weil Laura
ich
ja
einfach. Ich habe nur gesagt.
Ich wollte ihn fragen, ob er kommt, damit ich beruhigt bin, weil ich nicht wusste, ob er in Deutschland ins Kino war. Du hast es mir aber, ich habe mich nicht getraut.
So, nee, stopp mal, man muss aber auch dazu sagen, das war ein Haufen Elend neben mir, ein aufgeschrecktes Huhn neben mir die ganze Zeit. Wir müssen euch jetzt hingehen, wir müssen jetzt was sagen, wir müssen jetzt fragen, weil wir wussten ja immer noch nicht, ob er kommt, also wir wussten es, aber wir wussten es auch nicht.
Von ihm selber aus seinem Munde.
Ja, genau, und auch nur, ja, der kommt.
So, und dann hat Laura ihren Freunden, die alle mitten im Kinofilm waren, ja, wussten nicht, dass Harpe kommt. Das heißt, sie hatten gesagt, wenn du jetzt hängst, da habe ich alles verraten. Und das geht nicht. Und ich war so ein Häufchen Elend.
Ja, du warst wirklich ein Häufchen Elend. Jetzt guck da nicht, jetzt stier den Harpe nicht so an. Ich glaube, das habe ich auch sogar
wenn
gesagt.
Wenn du ihn so anstierst.
Dann schmeißt er uns gleich raus.
So, dann habe ich ja Georg Öcker getroffen. Der war ja da und der Harpe lief. Ich habe mich mit Georg gehalten. Der Harpe lief auf Georg zu. Ach, Georg, das haben wir so lange nicht mehr gesehen. Ich stand dazwischen. Weißt du, die haben es quasi umarmt. Ich war so in der Mitte wie so ein Sandwich. Die haben es jetzt quasi so über mich drüber umarmt, hatte ich den Eindruck. Und dann konnte ich aber immer noch nichts sagen, weil ich sprachlos war in dem Moment, weil ich dachte, was mache ich denn jetzt?
Ja, was weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe ja so Georg Hallo gesagt und dann guckte ich so nach rechts und auf einmal steht Harpe neben mir. Was mache ich? Ich bin weggelaufen.
Ja. Du bist wie so ein Teenager-Mädchen bei Text einfach abgehauen.
Und meine Freunde, die da im Kino mitsaßen. Ich komme zu denen, die lachen mich alle aus. Die sagen, was war das denn, Laura? Ich so, ich will nicht, dass heute geht's um ihn und nicht, hallo, wir sind die vom Podcast. Vielleicht hat er da noch abgesagt, weil er denkt, wir würden ihn stalken. Hätte ja sein können. Ja, ich kann nur noch voraussagen, Drehbuch und Szene stimmt überein.
Ja,
da ist, okay. Gibt es keine, wie heißt das denn? Wie nennt man das denn?
Abweichungen,
danke. Gibt es keine Abweichungen und ansonsten freue ich mich für euch, dass ihr diese schöne Szene mit der Lisa machen könnt.
Ich möchte, dass du, wenn du mir jetzt etwas versprichst.
Ja.
Das ist ja das Komische. Also Lisa kommt jetzt Richtung Bochum, du fährst Richtung Bochum, ja. Das heißt, es steht im selben Stau.
Ja.
Das heißt, sie kommt zu spät, du musst früher los und so ist das alles eine Katastrophe. Ich würde gerne, dass du heute Abend den Podcast einbaust ins Stück und an einer Stelle sagst, well, Faust. Versprichst du uns das? Und allen unseren Hörern.
Ja, okay.
Okay, sehr gut.
Es fällt halt super auf, weil es klassische Sprache und Reimschema ist. Aber hey, well, Faust. Ich sag das gleich meinem Regisseur.
Oh.
Da kommt der Olli.
Und die Lisa. Tschüss.
Lisa, du bist auch schon.
Hallo Olli.
Hallo Danny.
Hallo Lisa.
Hallo.
Hallo zusammen. Wir haben einen Gast.
Ja.
Ich bin so gespannt, wer es ist.
Ja, ich auch. Wir haben die Laura, also, naja, ich habe das mit Laura geklärt. Aber wie immer, Lisa, schön, dass du da bist. Also wir haben das hier sehr aufwendig produziert. Der Olli steht am Anfang immer für alle unsere Gäste vor.
Und ich lese das ab, weil ich habe das nicht auswendig gelernt. Eigentlich müsste man das ja bei dir nicht mehr machen. Ich tue es aber trotzdem.
Ich bin ja selber gespannt, was du sagst.
Das ist dein Leben, ja. So ungefähr. Lisa Feller ist in Düsseldorf geboren, Schauspielerin, Komikerin und ehemalige Hörfunkmoderatorin. und auch Buchautorin. Deutschlandweit bekannt wurdest du durch deine Rolle in der Comedy-Serie Schillerstraße und durch Auftritte als Stand-Up-Komikerin im Quatsch-Comedy-Club. Das ist wieder so ein Fan-Moment für mich, weil ich kenne dich auch nur aus dem Fernsehen. Aha. Und finde es dann manchmal wirklich surreal, dass man mit den Menschen dann hier in so einem schönen Projekt zusammensitzen darf. So, außerdem kennt man dich natürlich von Nightwash, Genial daneben und vielen anderen Comedy-Formaten. Seit 2019 ist dieser Feller Gastgeberin der ARD-Kabarett-Show. Na, Danny? Ladies Night.
Ich glaube, eine schöne Geschichte zu Ladies Night, die erzähle ich gleich.
Abgemacht.
Und stand insgesamt mit 6 Live-Programmen bereits auf der Bühne. Du bist eine alte Häsin im Sinne von Podcasts. Du hast nämlich schon 3 eigene gehabt.
Drei. Stimmt, ja, du hast recht.
Ja. Oh mein Gott. Und du hast schon im Tatort mitgespielt.
Ja.
Und im Kinofilm Tage, die bleiben. Und in der Lindenstraße. Das war eine ziemlich schrille Rolle, da sah ich aber nichts. Dann habe ich gleich wieder als Prostituiert.
Ja, das war mein erster Auftritt im Fernsehen. Und ich war im Bett mit Willi Herren. Und ich sag dann, ich muss los. Und dann sagt er zum Bahnhof. Und dann sagt Willi Herren, wieso Bahnhof? Ist doch gar nicht dein Gebiet. Und dann sage ich diesen schönen Satz, da treffen sich so ein paar Big Bosse von der Fleischerinnung.
Dass du den Text noch kannst.
Und das ist jetzt Tatort oder Lindenstraße?
Das war Lindenstraße. Ach so,
und Tatort?
Ja, ja. Und Tatort, das war auch witzigerweise der Münster Tatort, wo immer alle denken, das ist gekommen, weil ich auch in Münster wohne. Es kam aber ganz anders. Egal, langweilig ist ja auch folgende Geschichte. Egal, ich war also dabei und war eine Zeugin und bin von beiden, also hier von Axel Prahl und Jan-Josef Liefers, verhört worden. Ich habe nämlich, das war in einer Kinderwunschpraxis und die Lösung war nachher, dass 3 so Jungs aus irgendeiner Kneipe immer Samen gespendet haben und der Typ hat aber gesagt, das Mordopfer hat immer gesagt, nee, das ist, weil ich hier Kräuter und so weiter und weiß schon. Männer alle enttäuscht, dass sie doch nicht die Geilen sind, sondern dass das die Jungs aus der Kneipe waren. Das klang jetzt sehr wirr, war auch ein wirrer Film, war der Jubiläumstatort, das Drehbuch ist 27 Mal umgeschrieben worden. Am Ende hat niemand mehr irgendwas verstanden, aber egal, ich war dabei.
Ihr seht schon, das wird eine sehr, ich bin noch nicht fertig, unterhaltsame Folge, denn ich würde gerne enden mit, dass du seit 2024 den ZDF Comedy Sommer moderierst. Also du bist eigentlich auch Moderatin, ganz genauso wie Heinz Wäscher, nur nicht mit Ä, sondern Feller mit E. Feller mit E.
E. Genau.
Mit E.
Und nicht zu verwechseln mit Linda Feller. Das ist nämlich eine Schlagersängerin aus dem Osten.
Könnt ihr beide mal im Tatort auftreten.
Linda Feller ist, das ist so lustig, wenn man so ähnlich heißt, ne? Dann wird man natürlich verwechselt. Und das geht ihr natürlich genauso. Und das ist immer so geil, wenn man dann irgendwo hinkommt und die Leute sich fragen, wann fängt die denn an zu singen?
Also du bist ja gar nicht sicher, ob du heute, trittst du heute hier in Köln, auf gar nicht sicher, ob du gleich singen musst.
Ich glaube, ich muss gleich meine größten Hits performen.
Und dann deine CD-Sammlung dahinter, ja, so genau. Aus dem Koffer rausverkauft.
Ja.
Ist es schön, wenn man sagt, dass du lustig bist? Freut dich das?
Ja, klar. Also das Geile ist, wenn jemand sagt, ich bin lustig, freue ich mich. Wenn jemand sagt, ich bin nicht lustig, denke ich, stimmt nicht.
Stimmt doch.
Das ist die richtige Einstellung.
Du, manche finden mich lustig und das ist auch großes Glück. Ansonsten wäre es echt blöd, das beruflich zu machen.
Vielleicht starten wir, bevor wir die Minute besprechen und dann wie immer hoffentlich abschweifen, wenn wir Gäste haben. Ihr habt euch kennengelernt. Also ich bin ja hier außen vor. Ich bin hier eine ganz kleine Nummer.
Man
wie
muss
habt
das
ihr
sagen.
Euch denn kennengelernt?
Also wir sind schon ganz alt.
Also ja. Also da warst du noch so, Olli.
Ja,
genau.
Noch schlank. Entschuldigung. Ich muss das einladen, weil du weißt es gar nicht. Ich habe dich aus einem Grund eingeladen.
Ja,
weil ich habe am Anfang dachte ich, wen könnte man, ne, wer weiß ich, wen kenne ich, der Humor hat, mit dem Film was anfangen kann, vielleicht was dazu erzählen kann, was aus. Ich mag den Film. Und dann habe ich an dich gedacht, aus einem einzigen Grund, weil es gibt ja die kleine Bettina, ist ja eine Talentshow. Peter schafft es jetzt, die große Talentshow, Talent des Jahres zu werden. Und wir beide, Lisa und ich, haben ja vor 15 Jahren an einer Talentshow teilgenommen zusammen.
Ehrlich?
Beim Quatsch Comedy Club Cindys Talentschmiede. Da haben wir uns kennengelernt.
Du warst bei Cindys Talentschmiede?
Wir beide haben im Finale gestanden und gegen Klusi verloren.
Ja,
Klusi ist Erste geworden, wir Zweite, Dritte.
Klusi, wir sind nicht Zweite, Dritte geworden. Ich bin Vierte geworden.
Bitte?
Ja, gewonnen hat nämlich Platz 2 dieser Hart Buckboard, der die Luftgitarre gemacht hat. Ey, das bin ich da noch dran. Ja, das war so ein Typ, der hat Luftgitarre gemacht und hat dann Platz 2 gemacht.
Also wir haben dass du das gar nicht mehr weißt. Genau, wir haben zusammen da gestanden bei Cindys Talentschmiede.
Da komm, aber du musst
Finale.
Ja sagen, du warst in der Rolle. Du siehst da dezent anders aus.
Warst du als Frau Laster?
Ja, ja. Hm. mit Willi zusammen.
Wir waren zusammen. Ja. Das ist ja abgefahren. Also ich kann mich erinnern, dass wir uns nachher im Gloria natürlich gesehen haben. Das war dann aber danach. Das heißt, das war doch eure Show damals, ne? Und war ich dabei, weil wir uns in Berlin kennengelernt hatten?
Ach. Das Ding ist auch, und das... Deshalb hast du es vielleicht gar nicht so in Erinnerung, weil das war ja beim Quatsch Comedy Club damals, Seniors Manzana.
Das war März 2007.
Genau, und man musste ja so ein Jahr dahin, musste, glaube ich, ja viermal auftreten.
Dreimal musste man unter die ersten drei kommen und dann war man im Finale.
Genau, und wir haben aber sind spät eingeladen und spät eingestiegen. Das heißt, wir haben direkt dreimal hintereinander, genau. Dann im Finale. Aber da warst du schon fertig, deshalb haben wir uns nur im Finale getroffen, nicht in den Vorrunden.
Nee, ich war auch Dezember, Januar, Februar und März war Finale.
Genau, wir waren ganz vor allem, also andersrum, wir waren früh dran und haben dann ein halbes Jahr Pause gehabt.
Alles klar.
So. Genau.
Das heißt, wir haben uns in so einer Vorschau gar nicht getroffen und im Finale aufeinander getroffen. Ach,
ja, aber das war Folge 78 von Minutenweise kein Paddock. Lisa und Danny haben das alles geklärt. Wir freuen uns, wenn wir uns wieder hören.
Genau habt ihr
aber dass du das noch weißt, März 2007, ja, dass du das
2008
so, nee, das finde ich krass.
März 2008 natürlich, weil Dezember 2007 war mein erster Auftritt, März 2008 war das Finale, genau, du hast natürlich völlig recht.
So, aber was ich finde es halt so lustig, weil wir gerade so, es ist aber halt ein Talentpro, wie die kleine Bettina. Und wir haben ja auch das Schlimme, ich weiß nicht, wie es ging, es sind sehr schlimme Dinge geschehen dort.
Das klingt so, als
war das. Sie Talent. Ich muss sagen, ich habe damals Ilka Bessin das grandios gut gemacht, weil sie all den Schutz genommen hat. Sie war eine grandios tolle Moderatorin, die das Publikum eingenordet hat. Jeder hat seine Chance gekriegt. Wenn du die Chance aber nicht genutzt hast, weil du
schlecht warst zum Beispiel.
Nein, nicht mal schlecht, aber Übergriff. Es gab ja Menschen, die wirklich Witze gemacht haben auf Kosten anderer, die schlimme Dinge erzählt haben.
Sowas gab es schon damals.
Dann sind die da hart aufgelaufen. Richtig hart.
Das Publikum war gnadenlos.
Es war 23 Uhr abends und die Leute gnadenlos. Und deshalb, es war Talentschmiede wieder in diesem Film. Mhm. Deshalb habe ich an dich gedacht.
Geil. Ja, das ist, glaube ich, inzwischen auch ein bisschen anders, das Konzept. Damals war das so, du hattest 4 Minuten sicher. Und wenn sie dich nicht runtergebuht haben, dürftest du 6 Minuten machen. Dann war aber das Ende. Das heißt, es war nicht, du hattest 4 Minuten sicher und wenn sie geklatscht haben, durftest du weitermachen und sonst war sie still. Nee. Das heißt, es gab welche, wo nach 4 Minuten wirklich buh, 10. Ne, die haben runtergezählt.
Ja, runtergezählt.
Ne? Oh, und dann die Leute so, okay, und dann mit so zuckender Unterlippe, okay, dann Geld. Ne?
Ich habe einmal erlebt, dass jemand auch vor den 4 Minuten gegangen ist, weil er gemerkt hat, das
ist nichts. Ja, aber ganz ehrlich, wenn man dann auch nicht ganz schlimm war, dann haben die das aber auch sehr gutiert. Ja. Das war ja eine sensationelle Stimmung. Und ich weiß, dass ich Dezember 2007, das war mein Stand-Up-Durchbruch auf der Bühne für mich. Mhm. Das ist der Moment, ich weiß noch genau, als ich beim Quatsch Comedy Club auf der Bühne stand, ich hatte meinen Text vergessen, ich war wahnsinnig aufgeregt, ich bin vor lauter Aufregung einmal um das Mikro stand tief drum rumgelaufen und habe währenddessen gemacht. Und dann haben die Leute so gelacht und in dem Moment dachte ich, ach krass, so ist das, ich mach mal weiter. Da war ich wie ausgewechselt und danach haben die gelacht und geklatscht und ich bin dann ja auch weitergekommen und da dachte ich, das ist ja geil, auf der Bühne stehen und Menschen zum Lachen bringen, toll. Also ich hatte ja vorher auch schon Impro-Theater gemacht und so das Gefühl, auf einer Bühne zu stehen und Leute zum Lachen zu bringen, im Ensemble kannte ich, aber das mit Stand-Up zu machen, das fand ich schon echt geil.
Aber das ist toll, dass ihr euch 41 Jahre später wieder trefft hier.
Und hier ist
und ich kann nämlich aus gesicherter Quelle bestätigen, ich erinnere mich nämlich noch dran, dass du auch gesagt hast, ich war in meinem Leben noch nicht so aufgeregt, da habt ihr wirklich was gemeinsam, du hast gesagt, du hast fast vorher, kurz bevor du raus musst, hätte ihr fast gekotzt und gesagt, wir gehen nicht raus.
Ja, wir standen hier in diesem Ding und die Cindy sagte, damals war ja ganz, der Renner.
Die hatte gerade den Comedy-Preis bekommen, die war richtig on top.
Und also du hörst diese Stimme und jetzt für euch. Und in dem Moment, das war einer der wenigen Momente, wo ich dachte, ich gehe jetzt nicht raus. Ich gehe nicht auf diese Bühne, weil das war so. Und dann schubst man sich da so raus und das finde ich so schön, weil du das, wie du das gesagt hast, weil genauso ging es uns auch und vielen. Du hast entweder da angefangen, weil du eine Wette verloren hast mit deinen Kumpels beim Junggesellenabschied bis aufdrehen oder so wie wir, die dachten, ich weiß, ich bin lustig. Ich zeig das der Welt. Oder?
Und dann steht man in diesem Soundcheck. Ja. Du musst ja vorher beim Soundcheck, da sitzen da Ilka, also jetzt macht sie es ja nicht mehr, aber damals saß da Ilka und dann der Thomas vom Quatsch Comedy Club, nicht Thomas Hermann, sondern der Thomas Schrode. Und die haben sich die Nummer angeguckt im leeren Raum. Und du hast diese Nummer gemacht und es gab keine Reaktion. Es war so schrecklich. Es war wirklich schlimm. Und danach dachte man, wie konnte ich jemals glauben, dass ich lustig bin? Wie ging das? Und dann kam man da in diesen Raum. Und ich weiß, kennt ihr dieses Phänomen, wenn man zum Beispiel im Kindergarten irgendwie 20 Jahre später mal zu Besuch ist und man denkt, boah, ist das klein. Ich hatte das so riesig in Erinnerung. Beim Quatsch Comedy Club, ich dachte, oh Gott, es ist der Quatsch Comedy Club. Ich war so ehrfürchtig. Und dann irgendwie da das erste Mal aufzutreten, war so, das ist ja das, oh mein Gott, das, ich hatte das Gefühl, ich bin in der Lanxess-Arena so ungefähr. Und jetzt kommt man da hin und denkt, boah, das ist so ein flauschiges Theater. So. Das finde ich auch echt interessant, wie man so selber größer wird, obwohl man schon groß ist. Also größer wird, das klingt so eitel, das meine ich nicht, sondern man wächst irgendwie dann doch noch so.
Und man hat halt die Angst, ne? Kein Pardon, man wusste vorher nicht, ist man jetzt diese Figur, wo man sagt, der Goldfisch will rüberspringen und springt nicht und der Mann sagt, bis zur Sendung kann er das? Ja, oder ist man die kleine Bettina, die gewinnt? Also ich hab nie wieder, hast du danach nochmal eine Talentshow oder sowas gemacht?
Nein, nie wieder. Ich bin viel zu früh für den Prix Panthéon nominiert worden, weil die ja immer glücklich sind. Oder ist jemand neu, den nominieren wir direkt.
Ja, okay.
Ja, es ist so, ich hatte überhaupt noch keine Erfahrung, keine Texte auch. Mhm. Ja. Und,
aber es ist ja trotzdem eine Auszeichnung, also, oder?
Ja, aber wenn man beim Privatieren schlecht ist, ist es...
Oh, okay.
Ja, schlecht ist jetzt auch ein bisschen...
Unerfahren.
Aber unerfahren, natürlich viel zu aufgeregt und dann ist man einfach nicht gut, ne, in so einer Wettbewerbssituation und habe ich gesagt, Wettbewerbe meine ich nicht mehr. Also der einzige Wettbewerb, den ich mal gewonnen habe, wo ich meinen Preis gewonnen habe, ist der Frechdachs. Aus Bottrop. Das ist ein Preis, der ist von Benjamin Eisenberg ausgedacht worden. Und er sagt wirklich ganz klar, man muss nichts dafür können, außer dass ich den Menschen einfach nett finde. Ja, also du kriegst quasi diesen Preis, weil du einfach irgendwie nicht ganz doof bist, sondern gut befreundet bist mit dem Initiator. So. Und trotzdem ist Jahre her, ich werde ernsthaft anmoderiert bei irgendwelchen Shows. Sie ist Trägerin des Bottropper Frechdachses und jedes Mal denke ich, danke Benjamin, einfach mal Preis ausgedacht.
Also, das ist die beste Idee eigentlich.
Super, das macht mir jedes Mal so viel Freude. Und da, also deswegen, ich bin wirklich stolz zur Preisträgerin, muss ich sagen. Bottropper Frechdachs, rules.
Hast du denn nochmal
irgendwelche Wettbewerbe gemacht?
Nein, wir sind ja mal Pauke Bonn, da hat damals noch der Sebastian Puffhoff moderiert, richtig. Da gab es immer noch diese, weil wir da so verbunden waren, sind wir da immer noch auftreten, stimmt. Wir hatten ja auch so eine Comedy Battle, würde man das heute, ich weiß gar nicht, wie es damals hieß. So, das haben wir noch so.
Ja, weil genau, das war damals noch der Puffhoff und der Pauke Bonn. Mein Gott, ja.
Da ist Frau Berthold eingeschlafen in der ersten Reihe, dein Freund Berthold.
Ich war es eingeschlafen. So, Lisa, die sieht man regelmäßig im Fernsehen und auf den Bühnen, die Welt apropos Fernsehen, wann hast du denn das letzte Mal kein Pardon gesehen? Offen, frei und ehrlich raus. Das fragen wir jeden Gast.
Ich habe natürlich mir vorgenommen, den vorher nochmal zu gucken, damit ich gut vorbereitet bin. Aber weil ich so wahnsinnig oft im Fernsehen bin.
Eigentlich täglich. <so. lacht>
Ich glaube so vor 2-3 Jahren. Da wollte ich ihn nämlich meinem Sohn zeigen.
So. Da sind wir gleich wieder beim Thema Kinder. Ja. Aber sag mal, ja, und dann habt ihr ihn zusammen geguckt?
Genau, dann habe ich ihm erklärt, was da alles passiert. Und dann hat er gesagt, mhm. Und dann habe ich gemerkt, vielleicht brauchen wir noch ein paar Jahre.
Ja, wir haben nämlich festgestellt, wir kriegen permanent von Hörerinnen und Hörern gespielt, dass so Kinder, die so 9 bis 12 sind, so in diesem Alter, die würden den Film häufig sehr gerne gucken.
Ach, ehrlich?
Ja. Ich glaube, der Hase macht's auch, oder?
Ja, ich habe natürlich immer erklärt, warum das lustig ist.
Achso, das kann auch so ein Problem sein. Mama, guck mal, aber jetzt passiert.
Aber das ist so witzig, wie sie das auch spielt. Warte, ich will spulen nochmal zurück. Nee, ich hab's doch. Oh, Mama.
Warst du im Kino oder wo hast du ihn zuerst
gesehen? Ich war damals, und zwar am ersten Tag der Veröffentlichung.
Ja.
Ich war, wann ist er veröffentlicht worden?
93.
Ja. Ich habe 1990 schon total normal inhaliert. Hab immer schon vorm Fernsehen gesessen, wenn die Tagesschau lief. Mhm. Und mein Vater hat gesagt, warum sitzt du? Ich möchte auch Nachrichten gucken. Ja, da war ich 13 oder 14. 14. Und dann hat er da gesagt, was waren denn bisher für Meldungen? Ja, ich war einfach so aufgeregt. Ich habe mich auf diese Sendung so gefreut, wie ich danach mich nie wieder auf irgendwas im Fernsehen gefreut habe.
Endlich versteht mich mal jemand, weil wir sind, glaube ich, ganz nah, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Welcher Jahrgang bist du?
75.
Ja, ich 76. So, ja, genau, sowas von nah.
Und ihr seid ja immer so ein bisschen, der hoppelt mir hinterher und ich erzähle dann immer von total normal. Mhm. Und die immer so, ja, ist schon auch witzig mit dem Paulinchen und so. Aber mir ging es genauso. Im Schlafanzug.
Oder?
Na gut, mit 13 weiß ich nicht mehr. Doch, zack. Und aufgeregt war ich, weil ich jedes Mal wollte, dass das wieder so witzig wird und so.
Und es war jedes Mal so witzig, dass, also ich wirklich bin durchgedreht, weil ich das so lustig fand. Ich konnte schon Honeyline und Co. auswendig. Mhm. Und Erwarten Sie Nix war auch irgendwie da.
Hatte ich als Kassette.
Oh, ich hatte als schon
Musikkassette.
Als CD.
Wirklich.
Habt ihr das dann schon, war das Zeiten, Entschuldigung, wenn ich so blöd frage, konnte man das schon auf VHS aufnehmen oder musst du das einmal gucken und alles merken für die Schule am nächsten Tag?
Also wir hatten keinen Videorekorder, wir deswegen weiß ich nicht, ob das ging oder nicht.
Wir hatten der nächste Bollerwagen, sind wir.
Natürlich, aber komischerweise konnte ich das trotzdem alles auswendig. Ich muss es irgendwie mehrfach mir angeguckt haben können, weil ich da eine Freundin hatte, die war genauso bekloppt wie ich und wir haben uns immer Briefe geschrieben. Briefe, you know, no E-Mail, no Handy und so. Und wir haben immer Zitate auf die Briefe geschrieben und wir haben sogar Zeichnungen gemacht. Ich erinnere mich an eine Zeichnung, das ist eine Szene, die kommt auch in dieser Doku vor jetzt, wo Achim Hagemann am Klavier sitzt. Und ich meine, es ist dieses, wo er dieses Lied singt, so jetzt singe ich mal die Wahrheit. Ja?
Ich liebe es.
So, und dann guckt Harpe so von der Seite, so mit Zwinkern, kommt er so rein ins, und da hat meine Freundin dann so ein Bildschirm gemalt mit so einem Strichmännchen, was von der Seite reingekommen ist. Also wir haben es wirklich geliebt. Und deswegen, als dieser Film kam, erster Tag, 14 Uhr, erste Vorstellung in Düsseldorf, haben wir diesen Film geguckt.
So, und jetzt mal Butterbadefische.
Nein, ich
ganz
fand ihn
und frei.
Nicht gut.
So. Same here.
Ja.
Also nicht schlecht, aber man war so ein bisschen.
Ja, weil man so im total Normalkosmos war und ich war live bei den Shows und so. Und dann sitzt man da und versteht ja noch gar nicht, wie genial das ist. Und das Geile ist, das Harpe ja auch erzählt hat, hat er euch ja vielleicht auch erzählt, I don't know, dass das ja auch wirklich eine Weile gedauert hat, bis dieser Film Kult war.
Ja, dass das ja sagt, die waren enttäuscht, die Herausgeber, nur 500.000 Zuschauerinnen, das war zu wenig. Die haben mit 3-4 Millionen gerechnet nach Otto. So.
Genau, und dann war der gar nicht so erfolgreich, der Film. Ja, und irgendwann wurde der dann Kult, weiß ich nicht. Und es ging mir natürlich genauso, dass ich am Anfang dachte, okay.
Ja,
gut, okay, natürlich lacht man und so, ja, aber und dann im Laufe der Zeit, meine Fresse, was für ein Meisterwerk, da ist ja alles lustig drin, allein schon bei der Szene, für die ich heute hier bin, da ist auch alles so genial, wie sie auch die ganze Zeit mit sich beschäftigt ist, aber trotzdem natürlich genau die richtigen bösen Fragen stellt, wie er Nebenbemerkungen macht, was der anhat. Das ist so scheiße. So. Ja, also dieses, das sieht so großkotzig aus. Ich meine, klar, es ist natürlich damals der modische Stil, aber man sieht ja, was er sagen will. Dieses leicht daneben, bisschen protzige, immer dieses ins Publikum gucken, völlig an der Realität vorbei. Allein schon, wie sie sich diese Brille und dann nochmal guckt, ob die Möpse sitzen. Es ist einfach. Und das alles siehst du nicht, wenn du im Kino sitzt. Da denkst du einfach nur, ja, jetzt sagt der das, also. Ja.
Das hatten wir auch mit Harpe besprochen, weil das ist ja das Mysterium in diesem Film. Du musst ihn eigentlich dreimal gucken, ehe du die Gagdichte erwähnst, weil der ist ja nicht nur auf Punchline geht, auf Gag, 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 sondern es ist so viel zu, also wie so ein Wimmelbild der Heiterkeit.
Es ist fast Loriot-mäßig, wo du denkst, boah, ist das gut beobachtet. Es ist wirklich so gut beobachtet, auch diese Szenen, wenn da um die Regisseurin rum, wenn die da in diesem Kasten sitzen. Das ist alles, das sind alles Sätze, die so fallen und zwar bis heute und zwar auch von Leuten, die darüber lachen und dann nach Hause gehen oder arbeiten gehen und genauso sind. Es ist einfach so lustig.
Auch diese Metaebene mit Gudrun von Wölk, ich frage mich ja immer, weil sie ist ja richtig böswillig zu ihm.
Ja.
Und sie ist ja die, die ihn ja befummelt mit dem lustigen Glückshasen, wo sie gar nicht weiß, dass nicht der große Mann drin ist, sondern er, ne? So. Und hat er sie denn jetzt das Jahr über, das vergangen ist, bis sie die Szene abgewiesen? Sie ist deshalb sauer, weil sie an ihn nicht rankommt, weil er die Ulla hat? Oder was ist, warum hat die so komische Vibes miteinander? Das ist mir nicht klar.
Ich glaube, die findet den einfach auch ätzend mittlerweile.
Du, der ist auf dem absteigenden Ast, der ist nicht mehr interessant. Ja. Du weißt doch, man ist gerne mit Gewinnern. Ne, umgibt man sich. Und das ist jetzt nicht mehr, die Quoten gehen runter und da geht sie drauf.
Hast du eigentlich so Gags oder bestimmte Dinge in deinem Programm, die dich die dich deine ganze Karriere schon so begleiten, also so einen roten Faden? Ich löse gleich auf, warum ich diese investigative Frage stelle. Oder sagst ich finde jedes Mal anders und da muss jetzt eine andere Farbe rein oder?
Also das sind fast drei Fragen. Also es gibt Gags, die aus dem ersten Programm sind, die heute noch funktionieren und die ich auch immer noch gerne mache.
Okay.
Es gibt Geschichten, die mich nichtsdestotrotz begleiten, weil es einfach nicht nur ein kurzer Gag, sondern weil es irgendwie, weil es gute Geschichten sind, die ich aber, und damit ist fast schon die dritte Frage, die Farbe gleiche ich an. Ich habe letztens mein erstes Programm nochmal geguckt, weil ich wissen wollte, was habe ich denn da alles gesagt? Wie habe ich denn 90 Minuten gefüllt? Und bei so zwei, drei Sachen dachte ich, oh, das würde ich heute so nicht mehr sagen, ne? Okay. Oder ich habe letztens mal eine alte Nummer wieder rangeholt und während ich die gemacht habe, ich hatte die jetzt 10 Jahre nicht gemacht, aber ich kann mir Sachen relativ gut merken, habe ich gemerkt, ach geil, ich habe eine ganz andere Haltung inzwischen und habe dann, während ich die Nummer gemacht habe, die Haltung angepasst, Nebensätze eingefügt, damit es wieder so passt, wie ich das heute machen würde. So.
Ich habe das nämlich deswegen gefragt, weil wir kamen ja von total normal zu kein Pardon und die Moderatorin bei, vielleicht erinnerst du dich auch noch, total normal wurde immer von einer gespielten Moderatorin angekündigt.
Ja, klar.
Also es waren die Nachrichten und dann kam ein Schnitt und das war aber dann nie eine offizielle Ansage.
Genau. Nee, das gehörte schon zur Sendung.
Genau, es gehörte zur Sendung. Ne, es gibt einfach so Running Gags in Harpes Karriere, die sind immer irgendwie geblieben oder die haben sich dann auch in dem Film wieder gespiegelt.
Ach so, es gab eine Ansage und die war aber schon lustig.
Ja, ja, das war schon.
Und hier wird ja Witzigkeit kennt keine Grenzen auch angesagt. Wenn du dich erinnerst, wenn die im Wohnzimmer sitzen und die Familie irgendwie Schnittchen essend sich das anguckt. Ja.
Kurz, ich mal ganz kurz zur Szene. Wir kriegen von unseren Hörern immer gespiegelt, wir sollen nicht so viel abschweifen. Ja, das sind ja alles noch mehr Nerds als wir, die wollen, dass wir beim Film bleiben. Was findet ihr denn dieser Szene das absolut schlimmste 90er? Ich finde, es gibt eine Sache, das ist das Hässlichste, was in 90ern je gegeben hat.
An dieser Szene?
Ja.
Ja, du meinst wahrscheinlich den Anzug da oben.
Oder? Viel schlimmer.
Au, da muss ich mal gucken. Der Rollkragen unterm Anzug?
Noch viel schlimmer.
Aber ist es Klamotte oder ist es irgendein Deko-Element oder ist es der Orangensaft in der Karaffe?
Nee, aber fast. Ich finde diese Rosen mit diesem Schleierkraut und diesen weißen Dingern in so einer das sind so richtige Tankstellen.
Das gibt's aber heute noch.
Ja, aber genau diese haben immer meine Eltern, wenn sie auf den Geburtstag vergessen haben, an der Tankstelle noch schnell geholt.
Es ist der Tankenblumen draußen, aber ich bin sehr glücklich, dass es den gibt, hat mich oft gerettet.
Aber jetzt schäme ich mich so ein bisschen. Wie heißen denn hier diese Blumen, die so eine große Fläche haben mit diesen Pimmelchen raus?
Sonnenblumen.
Nein.
Nee, ich weiß, was du meinst. Heißen die irgendwie Amaryllis oder sowas?
Nee, Amaryllis sind die so großknospig werden.
Ah,
ich weiß, was
du meinst. Das ist so ein,
so
das
in Rosa so gibt es die in
das
Rot.
Ist so ein Deckelchen mit so, die sind super schön.
So, da habe ich mir letztens 3 gekauft, aber sie können sie noch was dazu machen. Ich bin sowas nicht so begabt. Was gibt die mir Schleierkraut? Jetzt bin ich alt oder was? Jetzt bin ich 90er.
Gut, dann ist es doch der.
Die hat dir das ja gegeben. Das war ja gar nicht deine Schuld.
So. Ich finde, Harpe sieht aus, Peter Schlönske sieht aus wie ein Klavier.
Stimmt.
Das sieht aus wie ein Klavier. Wie eine weiße Taste, kleine schwarze Taste, Horror.
Also ich finde an dieser Szene alles genial. Auch diese Hände, wie der mit den Händen diese Finger so ganz langsam so aneinander macht, so ja.
Und ich finde es vor allem, der wird ja am Anfang die Hände relativ groß, dann wird er immer kleiner. In der nächsten Szene kommen dann seine Eltern, dann fängt er so an zu nesteln. Also man merkt so richtig, wie die Nervosität, wie das unangenehmer wird.
Es geht einfach
wird.
Bergab. Der hat das Gefühl, ich mach das mal eben und dann wird es immer schlimmer. Und dieses Publikum, was einfach immer auf Kommando anfängt zu klatschen, weil du genau weißt, da steht einer neben und bitte. Und die klatschen so. Es ist einfach alles an dieser Szene, weil er auch nicht zuhört und dieses Behaupten, ja, was ja auch bis heute nach wie vor guter Move ist, einfach die Frage gar nicht beantworten, sondern erstmal die Frage nicht beantworten. Ich möchte erstmal meinem Publikum danken. und dann natürlich einfach dieses Schleimige. Ich finde auch diesen Blick von Harpe so geil. Dieses, wenn er so dieses, die Augen zusammenkneift und den Mund vorne so schürzt, ne? Das ist einfach.
Und immer noch die grau bestrumpften Omas in der ersten Reihe. Guck, immer noch die.
Das hat halt auch einen Touch von Silbereisen, ne? Also dieses erstmal mein Publikum, auch Uschi Blumen steckt da
mit
drin.
Ja, aber
drin.
Der Schlagersänger Harpe steckt ja auch wieder drin. Also es ist wieder näher an die Figuren, als man denkt. Weil Harpe ist ja großer Schlagerfan, haben wir ja eine CD. Also das passt auch, also es ist so die Schlagerwelt so ein bisschen. Auch diese Fernsehshow 80er Jahre, Wetten, das.
Das ist einfach so.
Wie der auch die Blumen wegschmeißt, ne?
Einfach so unten in Pfeffer.
Der liebt seine Fans.
Es ist halt so geil, weil man einfach in dieser Szene, also jetzt in dieser Minute, man merkt genau, alles so, wie die sind, die da oben sind und nicht, dass er nicht echt ist, dass er die Blumen so wegpfeffert, dass er nicht zuhört, dass er die ganze Zeit grinst, obwohl er denkt, lass mich in Ruhe.
Frage an dich, du bist ja jetzt medial, du bist jetzt berühmt, sag mal, wie es ist.
Bin einfach ein Superstar.
Einfach, du bist einfach.
Und ich möchte an dieser Stelle, bevor du weiterfragst, auch meinen Fans danken, dass sie mich all die Jahre getragen haben.
Allerdings habe ich gehört, es läuft ja nicht mehr so gut. Die Einzelkunden sinken. Nee, eine Frage nicht. Wir haben nämlich die große und Peter haben wir, ne, dieser Film, viele sind sich einig, dieser Film hat zwei Teile, die zweite Hälfte ist weniger gelungen als die erste und es ist ein bisschen absurd, dass er ein Jahr später so ein Arschloch wird. Wir haben jetzt mit einigen gesprochen, jetzt, Georg Uecker zum Beispiel meinte auch, er hat nie erlebt, dass Leute so werden, sondern eigentlich immer so sind. Also wenn du ein Arschloch früher warst, bist du eins, aber er ist eigentlich nicht, er hat nie erlebt, dass Leute berühmt geworden sind und dann sich charakterlich schlecht entwickelt haben. Mhm. Ist deine Erfahrung so? Du bist ja jetzt da in der Welt drin.
Ist die Frage mit dem Management abgesprochen?
Wir haben eine ganz schlechte Nachricht. Ja. Jetzt, Lisa, du musst dir jetzt Zeit nehmen.
Wir wollen keine Namen wissen,
Nee, gar
Lisa.
Keine Namen, aber in so einem Alter, könnte es auch stehen, dass Menschen entweder schlecht sind und sich schlecht benehmen, wenn sie berühmt werden?
Weißt
du,
ich glaube, Erfolg ist das dasselbe wie mit Geld. Man sagt ja immer, Geld verdirbt den Charakter und ich glaube, das stimmt nicht. Es zeigt ihn nur, es kehrt ihn hervor. Du hast halt dann die Möglichkeit zu zeigen, wie du bist. Und bei Erfolg ist es genauso. Und vorher musst du dich halt anstrengen. Und deswegen mag das in dem Film ein bisschen plakativ sein. Aber weil er vorher wirklich nett ist, dann ist er ein Arsch und dann wird er wirklich wieder nett. Das ist natürlich in der Form vielleicht, ja, plakativ. Aber ich kenne schon das Phänomen, vor allen Dingen, dass Leute echt geläutert sind. Und die sagen, ich weiß, ich war echt ein Arsch, so, ne?
Okay.
Ja, und dann plötzlich. Es ist häufig durch einen gewissen Karriereknick vielleicht hervorgerufen, dass man merkt, wieso funktioniert denn das nicht? Oder weil man eben doch nicht so ein schlechter Mensch ist und irgendwann merkt, was ist denn das hier? Ne? Ich glaube, es ist schon wirklich verlockend, wenn Leute immer um dich rumturnen und dir sagen, du bist der Größte. Das kann natürlich auch sein, entweder du bist sehr früh, wenn du sehr jung, sehr erfolgreich bist, dann bist du ja auch noch nicht so gefestigt, dann glaubst du das, ja, dann denkst du, ja, ich muss ziemlich geil sein, wenn die alle um mich rum sind. Wenn die dann aber gehen, weil es nicht mehr läuft und du merkst, ah, es ging gar nicht um mich, es ging nur um meine Position, dann kann ich das natürlich echt runterreißen und dann kommst du vielleicht irgendwie, ne, eben geläutert wieder. Also wenn du recht jung bist, ist es sicherlich eine Gefahr. Und natürlich auch, je nachdem, wie reflektiert, was für ein Umfeld. Ich glaube, das sind so viele Faktoren und der Film ist ja jetzt keine Charakterstudie. Also ich verzeihe dem Film das total, weil ich glaube auch, es geht nicht nur darum, wir zeigen jetzt den Werdegang eines Moderators, sondern beide Charaktere gibt es. Und es macht ja auch Spaß, ihn in beiden Rollen zu sehen. Und gerade dieses arschig-schleimige, ich habe einfach Wonne daran, wie der das spielt. Ja, das ist ja jetzt nicht, wir zeigen mal eine echte Dokumentation über die Medienbranche. Dabei sind, ich würde sagen, 99% davon sind ja eine Dokumentation. Und das dann, oder 90, wie auch immer, scheißegal. Und dass dann dabei comedymäßig was überhöht wird, das gehört nun mal dazu. Aber klar, wenn du jetzt super nett bist, wirst du nicht der super Arsch. Aber es gibt schon Leute, wo du denkst, ah, das hat da immer drin geschlummert. Und jetzt, also das Phänomen kenne ich aber, dass ich mit Leuten vielleicht bei der offenen Bühne rumgehangen habe und irgendwann, naja, läuft's halt super und man denkt, aha, okay.
Aber gleichzeitig, ich war auch eine Zeit lang auf Tour, du bist ja richtig viel unterwegs. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man hat ja auch manchmal so Momente, wo man auch denkt, jetzt denken die Leute, ich bin Arsch, aber man will eigentlich gar keiner sein. Also zum Beispiel bei unserem letzten Auftritt, den wir als mit dem letzten Soloprogramm, ja, wo wir wussten, wir trennen uns, da kam der Techniker 20 Minuten, also richtig viel zu spät, kurz vor der Angst, weil er sagt, ich muss doch mein Auto verkaufen. So, obwohl alle wussten, es ist der letzte Auftritt, wir wollen, ne, das geht, wir brauchen eine halbe Stunde Zeit. Wo man auch so denkt, ja, wenn ich jetzt mit den Augen rolle und sage, finde ich scheiße, findet der mich blöd. Weil solche, manchmal hat man so Sachen, wo man die so routiniert laufen, wenn man auf Tour ist, auch mit Hotels oder nie oder irgendwie Besprechung und irgendeiner hat den Stage-Rider nicht gelesen oder dann ist auf dem Mikrofon nicht da oder so, dann denkt man sich manchmal so, ja, jetzt musst du nett bleiben.
Ja, das stimmt. Also wenn man so denkt, eigentlich hätte ich jetzt einen Grund, was zu sagen, aber
genau, manche Leute sagen es dann, glaube ich, auch. Und sind dann wie Peter drüber mit dem Anstecken und sagen, ja, mach hinne!
Weißt ja, du, dann so klar. Dann. Und dann gibt es welche, wo du denkst, mein Gott, also klar.
Also manchmal ist es auch nicht böswillig, finde ich, wenn man so.
Ja, oder zum Beispiel, ich habe letztens mir Schuhe gekauft in Münster und habe hab einen Freund getroffen vor der Kasse. Wir waren am Quatschen. Vor mir wurde frei. Ich bin da hingegangen, habe bezahlt. Und dann sagte mein Sohn, hast du nicht gemerkt, dass Leute da auch schon anstanden? Ich habe die effektiv nicht gesehen. Und die beiden waren völlig empört, weil das so gewirkt hat, als hätte ich mich mega vorgedrängelt.
Die
hätte
jetzt hier was Besseres.
Die feine Frau Feller. Ja, die tut im Fernsehen immer so nett. Ja. Aber das, also, die hat sich so.
Privat ist die ganz schlimm. Ich war letztens mit ihr am Schuhe kaufen.
Ich sag nur Ellenbogen, ne? Sag ich. So, dann, so, kannst du nichts mehr gegen machen. Also, wenn ihr das jetzt hört, ich habe euch wirklich nicht gesehen. Sowas passiert dann. Oder ich habe früher Walk-Act-Comedy gemacht, ne? Das ist bestimmt fast 30 Jahre her. Das war kurz nachdem Wer wird Millionär aufgekommen ist. Und das läuft ja seit 97. So. Mhm. Da war Günther Jauch Stargast auf irgendeiner Veranstaltung. Und dann kam die Kellnerin und sagte, boah, der ist voll arrogant. Und ich dachte, oh nein, wie schade. Und Jahre später habe ich das erst zusammenbekommen, dass sie sagte, ja, der will keinen sehen, der will sich auf die Moderation vorbereiten. Und jetzt denke ich, ja, das ist verdammt nochmal sein gutes Recht, dass er nicht sagt, ja, alle zu mir, ich liebe euch alle, ich will mit allen reden. Natürlich hat er sich vorbereitet. Und das hat die schon als arrogant gewertet, ne? Also, man kann es eh nicht allen recht machen.
Und kennst du so Momente in deiner Karriere, wo es so Dinge gibt, die einen auch verleiten, so ein bisschen, also keine Ahnung, so Annehmlichkeiten, die man irgendwie hat oder so Vorteile, dass man so denkt, ach, jetzt geht's los, jetzt muss ich vorsichtig bleiben oder hoch, tolle Räume und dann sitzt man vielleicht 3 Wochen später wieder irgendwo in der Jugendherberge. Bevor man irgendwie zum Auftrittsort kommt, also weiß ich jetzt nicht, aber weißt du so,
also
dass man in so einen Sog kommt, zu merken, ich werde bekannter, ich werde irgendwie beliebter, berühmter und jetzt ändert sich so mein Setting und jetzt, also der Peter Schnelzke kommt ja von seinem... Von seinem Kinderzimmer sitzt er auf einmal in so einer Riesenvilla.
Ja.
Und dass das Showbiz und bessere Auftritte auch irgendwie zu verleiten, Annehmlichkeiten so anzunehmen und zu sagen, ja, danke, das ist jetzt ein schöner Vorteil.
Also ich sag mal, ganz gefeit ist man, glaube ich, nicht davor. Und wenn es nur ist, keine Ahnung, jetzt fällt mir nichts ein, aber manchmal ist es doch so, dass man irgendwie zum Bäcker kommt und dann kann das schon mal passieren. Dass die sagt, weißt du was, das kriegen wir heute eh nicht mehr verkauft und dann gibt ihr mir ein Croissant mit. Und dann sag ich nicht nein. Also, ich weiß, es ist wirklich so, dass man denkt, genau, Frau Feller, wie?
Erst das mit den Schuhen. Und wenn stell dir mal vor, dieselbe Frau Tindig schon, erst bei den Schuhen, dann bei dem Croissant. Was die?
Nein, aber, also was Größeres ist mir noch nicht passiert. Und auf der anderen Seite, also, ich bin wirklich bodenständig. Ich krieg's auch nicht raus. Vielleicht, weil ich ja auch erst mit Mitte 30 angefangen habe, so mit Stand-up. Ich habe vorher so schon auch Radio-Comedy oder Impro. Also, ich habe Bühnensachen gemacht, aber also als es wirklich dann irgendwie mal anfing, dass jemand mich aus dem Fernsehen gekannt hat, da war ich gefestigt. Da kann jetzt auch nichts mehr passieren, glaube ich. Und ich bin alleinerziehend. Und das schon ziemlich früh. Ich habe alles dieses, ich weiß noch, Comedy-Preis. Wir haben gefeiert im Savoy, Aftershow-Party. Und ich wusste, 7:45 muss ich zu Hause sein. Ich muss das Kind zur Schule bringen. Meine Babysitterin muss los. Ich bin mit verschmiertem Make-up, mit Glitzerpaillettenkleid, mit quietschenden Reifen, nicht gepennt. 7:45 bin ich bei mir vor die Tür. Meine Babysitterin hatte das Kind fertig mit Tornister auf dem Rücken. Ich einfach nur, okay, danke, tschüss, Kind ins Auto gezerrt, zur Schule. Und dann steige ich aus dem Auto aus, bringe meinen Sohn zum Schultor, Grundschule und er, kannst ruhig wieder ins Auto gehen. Ich finde den Weg alleine. Und okay. Ich habe an mir runtergeguckt und dachte, ey, das ist so ein absurdes Bild. Und dann kam mir auch, ich weiß noch, die eine Mutter, die mir entgegenkam und sagte, hat's wenigstens Spaß gemacht? Kommst du direkt? So, und dann hast du natürlich die das irgendwie so ein bisschen doof finden. Also ist nicht so, dass alles super finden. Oh, die hatte jetzt eine wilde Nacht, sondern es finden auch Menschen das ganz irritierend. Mhm. Ne? Und andere finden es natürlich auch lustig. Aber es ist natürlich schon jetzt nicht, ich habe die Nacht geschlafen, ich habe mich fertig gemacht und wenn die Kinder jetzt fertig sind, fahre ich ins Büro. Das ist natürlich schon was anderes. Also ich klar, ne, gibt's, freut man sich dann irgendwie, wenn Leute dann vielleicht einen erkennen und sagen, ach, das ist aber schön, ach, ich, ne, ich, keine Ahnung, jetzt das Croissant kannst du ja auf alle möglichen Situationen, aber ich bin noch nicht so, das ist vielleicht auch mal ein kleiner Aufruf, ich kriege weder Mode zugeschickt, keine Taschen. Das ist alles.
So, und das war eigentlich der Hintergrund meiner Frage. Das hätte ich jetzt tatsächlich irgendwie gedacht.
Nee, das Einzige, also, was ich ab und zu mal zugeschickt bekomme, weil ich ja diesen Süßigkeiten-Podcast Naschkatzen habe, kriege ich sehr, nicht sehr viel, aber ich kriege durchaus mal so Special Editions zugeschickt. Und das finde ich richtig toll. Also freue ich mich. Ja. Ich bin da echt nerdig. Ich hatte letztens einen Auftritt mit Dr. Pop zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der ist Musikwissenschaftler und zeigt einfach so sehr lustig, wie Musik aufgebaut ist, dass Shirin David dann irgendwie ein Sample von Show Me Love von Robin S. verwendet hat und so weiter. Ich finde das super spannend. So. Und der ist halt totaler Musiknerd. Und dann saßen wir backstage und er erzählte, wie er bei so einem Musikstore war und sich jetzt das Scooter-Mikrofon vielleicht kauft und so. Und ich habe erzählt, dass ich jetzt gesehen habe, dass es die White Cinnamon bei QVC exklusiv ohne Versandkasten gibt.
So.
Und irgendwann mussten wir so geiern, weil einfach jeder sein Thema hat, ne?
Ja.
Vielleicht nimmt sich dein Management ja auch in Schutz. Häufig, wir stellen es ja fest, wenn wir Leute anfragen hier für den Podcast, dass das Management gar nicht weiß, also den Künstler schützt. Vielleicht ist in deinem Managementbüro die Postadresse alles voller Schuhe und Taschen und man hält das einfach von dir fern.
Damit ich nicht durchdrehe.
Ja, damit weil du nicht denkst, jetzt wissen jetzt, Peter Schlenz.
Ja, das kann natürlich sein.
Ich würde mal vorbeifahren.
Ich wundere mich, warum die ständig topgestylt da rumlaufen.
Oh, wieder neue Schuhe. Alle im Großraumbüro oder alle deswegen, in der ganzen Straße.
Deswegen, wenn die irgendwie so, wenn die jemanden neu einstellen, frage ich erstmal nach der Schuhgröße.
Sag mal, die hatten doch immer, du warst doch mal mein Management. Warum hast du jetzt nebenberuflich einen Deichmann aufgemacht?
Ja, ganz genau.
Ach ja. Frage: Kein Pardon. Wir haben ja Harpe noch, er hatte ja am Kinostart, als Kung Fu Panda rauskam, im Nebensatz gesagt, er könnte sich vorstellen, Kein Pardon 2 zu machen. Wir arbeiten jetzt daran, diesen Inception-mäßig immer mehr zu indoktrinieren, dass er es wirklich tut.
Geil.
Willst du mitspielen? Willst du auch eine Rolle? Welche Rolle denkst du, Kein Pardon 2 wäre deine?
Das ist ja eine gute Frage. Also es ist mir ehrlich gesagt egal,
These
ist, wenn sie eine Stehlampe brauchen, ich würde es machen.
I feel you.
Oder?
Ich möchte einfach nur durchs Bild laufen.
Meine Idee ist ja, Kein Pardon in die Zeit zu setzen vor Peter Schlönske. Das Ende von Kein Pardon 2 ist die Geburt von Peter Schlönske. Man sieht also den Schnittchenladen, wie er entsteht, wie die Fernsehwelt der 70er ist.
Okay.
So. Du könntest also Rollen spielen, die jungen Rollen von bereits existierenden Filmen 93. Die junge Mutter, die Oma.
Nein, also das ist jetzt nicht charmant.
Die Mutter.
Zwischen der Oma und der Mutter ist ja ein Unterschied. Kannst du Lisa jetzt nicht ein und dieselbe Rolle anbieten?
Die 50er, okay.
Die ist 76 geboren.
Ja, wie alt?
Also, ach Gott, ja, wirklich. Ich laufe durchs Bild. Ich sitze hinten drin.
Das sagen die alle. Das ist total, in all den Fragen sagen, Hauptsache mitspielen.
Ja.
Ja, ist doch so.
Also, einmal vom Glücksautomaten stehen, seine persönliche Melodie reinsummen.
Ich singe auch von mir aus. Das ist alles.
Ich singe für Sie den Schachtelhalm, Alm Jodler.
Ja. Wir sind so bescheuert, dass wir tatsächlich irgendwann Schachtelhalm Alm Tee gekauft
Geil.
Haben, damit unsere Stimmen nicht wegklappen, was gar nichts bringt. Und er steht ja auch seit einem Jahr rum.
Den auch wirklich?
Und es schmeckt widerlich. Es ist Zinnkraut.
So wie
widerlich. Wirklich.
Oh, gib mal her.
Bitte.
Nimm dir gern einen Beutel.
Nimm dir ruhig einen Beutel.
Schachtelhalmkraut. Zinnkraut. Ich habe Zimt verstanden und dachte.
Nee, Zinn.
So, okay.
Besser als Zink, aber trotzdem ja, nicht
okay,
neu.
Okay, selbst
ne?
Durch die geschlossene Packung ist schon so, dass man denkt, so krank kann man gar nicht sein.
Ja, aber stell mal vor, den Geruch mal 10, so schmeckt
der. Okay, verstehe. Apropos, so krank kann man gar nicht sein. Ich habe ja erzählt, mein Sohn ist krank heute und dann habe ich gesagt, na gut, dann mache ich dir jetzt erstmal eine zünftige Hühnerbrühe und dann habe da festgestellt, dass er so krank gar nicht ist und dass es Nudelauflauf auch tut. Der hatte keinen Bock auf Brühe.
Ist ja eigentlich, ist dasselbe nur ohne Soße, also ohne.
Aber wenig Käse, ja.
Ich habe deinen Ausführungen vorhin entnommen, dass du aber schon sagen würdest, wie eigentlich jeder, der schon irgendwie hier war, es gibt definitiv Szenen und Dinge aus Kein Pardon, die dir in deiner beruflichen Karriere schon über den Weg gelaufen sind.
Ja, klar, ja. Also das ist es ja, ne?
Mal was ganz anderes machen, ganz verrückt, so wie das in den Medien so läuft, so.
Also es ist auch so geil, dass auch bei jedem Projekt irgendeiner sagt, also es gibt verschiedene Sachen, die sind jetzt nicht unbedingt alle aus Kein Pardon, aber die könnte man dann auch wieder reinnehmen, dass immer, wenn irgendwas keine gute Quote hat, dass man dann sagt, das Publikum ist noch nicht so weit. die verstehen das nicht. Oder aber, es hätte zumindest einen Preis verdient.
Gut. Okay.
Und das sind so Sachen jedes Mal wieder.
Ich finde ja zum Beispiel die Technik und Kamera, Leute, ich habe ja mehr Theater, also Kamera ja selten gemacht. Ja. Aber so gerade Technik und Kamera ist auch wie in diesem Film. Diese Leute, die dann immer eigentlich warten, dass es losgeht, bis dahin nicht so richtig Aufgabe, aber so routiniert sind, dass sie ihren Job halt tun und stehen dann da vor ihren Kameras und gucken so und warten. Und dann machen die und dann ist es fertig und dann sind sie halt weg.
Ja,
so.
Das ist so.
Weil sie hat ja einen Job, so, ne?
Ganz genau. Ja. Oder auch so, ich meine, es sind manchmal auch so Alltagssituationen, wie die beiden sich auf dem Flur begegnen, ne? Also das kennt jeder, dass man denkt, scheiße, ist ein echt langer Flur. Ich kann mich jetzt wirklich nicht mehr umdrehen und diese Gedanken, ich tue einfach so, als hätte ich was vergessen.
Warum tut sie nicht so, als hätte sie was vergessen?
Jeder denkt das. Es ist so geil.
Hast du denn Zitate, wo du weißt, die sind aus dem Film, die du benutzt?
Ja, auf jeden Fall, aber nur den ganzen.
Ach wirklich, ja, okay.
Ja, weil als ich in der WG gewohnt habe, zur Zeit meines Studiums, haben wir immer so batzige Nudelsoßen gemacht. Und dann gab's mal, also auch meine Freundin, die kommt aus Recklinghausen und war, glaube ich, auf derselben Schule, meine Mitbewohnerin damals, und kannte auch dann irgendwie die Familie, also so ein bisschen hatte sie, so, und dann haben wir, und sie fand den Film auch super, wer nicht, wer diesen Film nicht liebt, hat kein Herz. Und irgendwann gab's Nudeln, da stand auf der Packung, ich weiß nur noch das eine Wort, so batzig und so soßensüffig.
Wirklich?
Ist das nicht geil? Da hat man so richtig so einen Mampf schon.
Aber das googeln wir nochmal, ob es das nicht noch gibt.
Das finden wir.
Also,
ja.
Also dann das
so
Soßen.
So batzig wie was?
Ja, das,
so
das
wie
ich, es
schnüffig?
Kam auf jeden Fall batzig, aber soßensüffig.
Ich weiß nicht. Die Werbespots der 70er, 80er, 90er waren etwas merkwürdig.
Das stand auf der Packung. Das müssen wir wirklich gleich mal googeln, ob es noch die soßensüffigen Batzennudeln gibt.
Das klingt ja ein bisschen nach hier Fertigsoßen, oder? Aus der Tüte, sowas, oder?
Es waren halt Nudeln, die schön saugstark waren.
Wir kriegen schon wieder so Ärger mit den Hörerinnen. Wir kriegen wieder E-Mails, weil wir so abschweifen.
Wieso? Dafür ist es doch da.
Aber wir sind doch gerade voll beim Batzen.
Absolut.
Es ist der Batzen. Also Batzen ist ein Wort, was auch in unserem Podcast, meine Freundin Patricia, die sagt ganz oft bei so Süßigkeiten, das ist so batzig. Und ich finde, dieses Wort sagt so viel. Dann weiß man so richtig, es ist
Wir verlinken den Podcast in den Shownotes. Wer es übrigens hört, jetzt in dem Podcast nicht kennt, ihr könnt drunter lesen, wie man draufklickt.
Oh ja, ist wirklich lustig.
Hat auf jeden Fall einen Preis verdient.
Das Publikum hat es halt noch
ja,
nicht.
Ich hatte es ja nicht verstanden. Ich habe eine Frage, aber ganz anders. Wenn du jetzt diese minutenweise Podcast, den wir machen, kann ich dir nur von abraten, weil es einen verrückt macht. Sich 97 Folgen, anderthalb Jahre mit so einem Film zu sprechen, da ist man hinterher ein anderer Mensch. Kein besserer. Gibt es einen Film, jetzt nicht diesen, wo du sagst, den mag ich so sehr, ich liebe den, da könnte ich mir vorstellen, einen minutenweise Podcast zu machen?
Also früher hätte ich gesagt, tatsächlich Liebe. Mhm. Ich habe ja sogar mal so überlegt, ob ich mir so ein Plakat mache, so ein Foto von mir mit diesem roten Geschenkband und dann mein Programm nenne tatsächlich Lisa.
Oh, schön.
Oh, das ist aber schön.
Wenn ich mal ein Weihnachtsprogramm mache, dann
das
mache
aber,
ich
das. Ein guter
das geht
Freund
auch
von mir guckt den einmal im Jahr immer zu Weihnachten. Mhm. Und sein Freund ist total schrottengenervt, weil er jetzt schon viermal sehen musste, so lange sind die zusammen, aber er guckt den jedes Mal. Und würdest du dann... Also bist du dann da überall drin in den Feldern oder wie?
Das war ein Foto nur von mir mit einer roten Schleife.
Ah ja,
aber
okay.
Das war mal
das
so.
Das ist wirklich eine schöne Idee.
Ja, ne, tatsächlich.
Ja.
Ja, fand ich auch ganz süß. Aber habe ich bisher noch nicht gemacht. Also das war wirklich lange Zeit. Den fand ich schon super. Aber ich habe gehört, dass mit diesem Minuten-Podcast soll man gar nicht machen, weil man sonst verrückt wird.
Ja, guck uns an.
Ja. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass es mir den Film versaut hat. Wobei ich jetzt auch nicht sagen konnte, dass ich ihn vorher 80 Mal gesehen habe. Ihr kennt ihn ja irgendwie auswendig, Laura und du. Aber ich habe jetzt, als wir ihn dann nochmal mit Harpe geguckt haben, ich habe ihn spannenderweise nach 73 Folgen darüber labern, nochmal irgendwie ganz anders gesehen. Das klingt jetzt total Marcel Reich-Ranitzky-mäßig. Aber ich mag den jetzt wieder. Zwischendurch, so ab Folge 40, 50, habe ich gedacht so, oh Gott.
Ja, das ist dann irgendwie
was
doof,
was habe ich mich
ne?
denn hier
ja,
eingelassen?
Ja, wenn man zu viel...
Und jetzt habe ich mich wieder befriedet.
Geil. Ach,
jetzt
super.
Kann ich irgendwie so bei diesen... Das ist nämlich auch die Minute, über die wir heute gesprochen haben, wo dieses Well, Gudrun... Da habe ich laut gelacht im Kino, genauso wie bei der Nummer. Das ist ja meine Lieblingsszene, wo der mit dem Kabel hinter der Kamera so hergezogen wird.
Das ist auch
hab
so
ich wirklich
lustig.
Laut geschrien im Kino,
weil
trotz aller Enttäuschung.
Witzig ist.
Ja.
Und welches Zitat nutzt du am meisten? Oder welche Zitate? Welche fallen dir?
Ich finde, kann ich nicht arbeiten. Das
und
halt,
was du immer machst,
Käffchen.
Du machst nur Fehler.
Ja, du machst nur Fehler, das liebe ich.
Aber so kann ich nicht arbeiten. Und Kevin, und natürlich immer wieder beim Ausleuchten natürlich Arizona. Und dann fragt man sich immer, warte mal, ist es Arizona blau oder ist es Arizona gelb? Ja. Und dann,
Nee, es ist Arizona blau und California gelb oder ist California blau und Arizona gelb? Nein, ist aber was ist zuerst? Nein, es ist erst Arizona. Ja.
Ich finde, du machst nur Fehler, ist nämlich für mich. Ich war irgendwann Sozialpädagoge und habe mich dann irgendwie hochgearbeitet als Geschäftsführer. Und das ist aber tatsächlich irgendwie, wenn du 22, 23 Jahre im selben Job arbeitest, dann kennst du auch irgendwie Leute und dann wechselt deine Rolle und so. Und mir hilft dieses, du machst nur Fehler, also mit Kolleginnen, die ich schon länger kenne, die das auch einordnen können.
Ja.
Das hat tatsächlich einen ganz kleinen pädagogischen Moment, aber jetzt also im angenehmen Sinne, weil es halt auch so, es hat was Entlastendes. Man kann da so ein bisschen drüber schmunzeln, die Leute wissen, die werden jetzt irgendwie nicht runtergemacht und so. Nur mal so als Tipp für Führungskräfte. Du machst nur Fehler, kann helfen, wirklich.
Aber man muss schon den Film kennen, oder?
Ja.
Sonst und dann auch macht es Spaß. Tun, ja.
Vor allem mit Kolleginnen, die man schon länger kennt, wenn Außenstehende daneben stehen. Und dann, sorry, das habe ich vergessen, du machst nur Fehler. Du musst, so, das ist sensationell, weil die Leute
du
da so
stehen. Du singst falsch, du stehst wieder falsch, siehst du das?
Ja, ja, und natürlich die persönliche Glücksmelodie, die wird ja auch wirklich oft zitiert.
Ich bin ja am Heißen auf der Spur, ich bin ja im Chaos Computer Club, das ist ja meine Nerdwelt und es gibt jemanden, der diesen Automaten nachgebaut hat. Und den habe ich live gesehen auf dem Chaos Communications Congress.
Geil.
Aber ich habe nicht bisher rausgekommen, wer ihn gebaut hat, ich will diesen Automaten noch einmal sehen.
Wen hast du?
Da macht man düt, und macht ja auch genau die Geräusche.
Warum hast du denn kein Bild gemacht?
Weil das 2019 war, da habe ich ja über diesen Podcast.
Ach so, okay.
Das ist ja geil.
Dü.
Ja, super.
Ich liebe meinen Vater, drei grunzende Schweine, ich oute mich. Es ist mein Lieblingslied.
Das, natürlich.
Eins schwarz, eins braun, eins hat so kurze Beine.
Ja, und
genauso kurz ist auch mein Lied, drum singt doch mit, singt alle mit. Und jetzt du, Olli.
Mein Vati hat, und dann geht's
drei grunzende Schweine, eins schwarz, eins braun und eins hat so kurze Beine, drum ist auch nur ein Lied. Wie geht das
halt nochmal? Nicht weiter, so, wir kriegen GEMA-Probleme, jetzt werden direkt gelöst.
Ach, echt jetzt?
Ne, keine Ahnung.
Ja, ja, auch weil wir es so original gesungen haben. Man könnte denken, wir haben das original reingeschnitten.
Ja, wirklich, man hätte, ich habe kurz gedacht, das ist jetzt, haben die jetzt eine Filmszene. Ja.
Wie du es gesagt hast. Ja. Das ist übrigens was mich in der Doku sehr gerührt hat, wie sich Achim Hagemann und Harpe kennengelernt haben. Mhm. Also das mehr oder weniger zwangsverpflichtend so, du gehst jetzt mal zu dem dahin, der sitzt da so alleine rum und dann ist da so eine Lebensfreundschaft draus geworden und wie der Harpe dann sagt, eigentlich hat der Achim den Soundtrack meines Lebens geschrieben.
Ja, ja,
da saß ich aber so, wir durften ihn ja schon gucken.
Bei diesem Film saß, ja, wir haben ihn ja zusammen geguckt, ich saß wirklich ganz oft da und dachte, boah, das ist so eine tolle Dokumentation zwischen sacklustig, also man, wie lustig ist einfach dieser Mensch. Vor allen Dingen diese Anarcho-Sachen, die sind einfach, ja, sensationell. Und auf der anderen Seite auch so eine Menschlichkeit, Ernsthaftigkeit, bewegt, also ich finde das wirklich, also ich glaube, so ist Harpe auch. Der ist sehr lustig und sehr ernsthaft, nicht ernst, das weiß ich nicht, aber ja, toll einfach, beeindruckend.
Ja.
Toll, schön, dass du da warst. Du musst jetzt noch Theater spielen.
Das ist richtig. Ich spiele jetzt hier quasi nebenan gleich mein Soloprogramm.
Wir fahren dich gleich, am extra ein Bierbike gemietet, da fahren wir dich jetzt.
Jungs, das wusste ich nicht.
Die anderen Jungs haben hier mitgemietet, die sind schon warm gesoffen.
Oh, das wäre aber wirklich, das die Vorstellung ist nicht schlecht.
So mal vorfahren.
Ja.
Gleich kommt die Lisa Feller, die spielt ihre Show. Hallo!
Dann fahren wir dich zum Schuhgeschäft. Strampen. Kannst dann nochmal einkaufen gehen.
Wie geil.
Ich muss da jetzt rein. Ja, vielen Dank. Möchtest du noch was zum Abschließen? Hast du noch was?
Nein, vielen Dank für die Einladung. Es ist einfach, man kann ja ewig über Harpe reden und das macht wirklich sehr viel Spaß. Ich war sehr gerne hier und schön, dass wir uns wiedergesehen haben.
Und ich erzähle dir jetzt noch, nach der Aufnahme, wie ich aus Versehen mal bei Ladies Night aufgetreten bin. Aber das geht keinen was an.
Ich freue mich.
Tschüss, vielen Dank.
Tschüss.